neigte sich in der Kapelle um, betrachtete die neue Decke und dann die Mitglieder von Raudens Truppe, die sich draußen vor dem Fenster versammelt hatten und das Schauspiel besorgt beobachteten. Mareche und Kahar standen reglos an der Rückwand des Saales. Zuletzt richtete Karata den Blick auf Rauden. Es herrschte angespanntes Schweigen. Schließlich sagte Karata zu einem ihrer Männer: »Zerstört das Gebäude, jagt sie raus und brecht ihnen ein paar Knochen.« Dann wandte sie sich zum Gehen. »Ich kann euch in Iadons Palast bringen«, sagte Raoden leise. Karata erstarrte. »Das wollt ihr doch, oder?« fragte Raoden. »Die elantrische Stadtwache hat euch in Kae aufgegriffen. Sie werden euch nicht ewig gewähren lassen. Elantria, die zu oft entkommen, werden verbrannt. Wenn ihr wirklich in den Palast gelangen möchtet, kann ich euch dorthin bringen.« »Wir werden es nie aus der Stadt rausschaffen«, sagte Karata und warf ihm einen skeptischen Blick über die Schulter zu. »Letztens haben sie die Wachen verdoppelt, sollte einen guten Eindruck machen wegen irgend so einer königlichen Hochzeit. Ich habe es schon seit einem Monat nicht mehr nach draußen geschafft.« »Aus der Stadt rausbringen kann ich euch auch«, versprach Raoden. Karatas Augen verengten sich misstrauisch. Raoden hatte mit keinem Wort einen Preis erwähnt. Sie beide wussten, dass er nur eine einzige Sache fordern konnte, in Ruhe gelassen zu werden. »Ihr seid verzweifelt«, stellte sie schließlich fest. »Stimmt, aber ich bin außerdem ein Opportunist.« Karata nickte langsam. »Ich kehre bei Einbruch der Nacht zurück. Ihr werdet euer Versprechen halten, oder meine Männer werden jedem Einzelnen hier sämtliche Knochen brechen und eure Leute unter Qualen verrotten lassen.« »Verstanden.« »Sule, meiner Meinung nach ist das keine gute Idee«, beendete Raoden den Satz mit dem Anflug eines Lächelns. »Ja, Galadon, ich weiß.« »Elantris ist eine große Stadt«, sagte Galadon. »Es gibt reichlich Verstecke, in denen uns nicht einmal Karata finden würde. Sie kann nicht allzu viele ihrer Leute nach uns suchen lassen, weil ansonsten Shaor und Aanden ihr Hauptquartier angreifen. Kolo?« »Ja, aber was dann?« fragte Raoden, der die Festigkeit eines Seiles testete, das Mareche aus ein paar Lumpen hergestellt hatte. Es schien sein Gewicht auszuhalten. »Karata würde uns nicht finden, aber sonst auch niemand. Die Menschen scheinen endlich mitbekommen zu haben, dass wir hier sind. Wenn wir jetzt umziehen, werden wir nie mehr werden.« Galadon blickte gequält rein. »Sule, müssen wir denn mehr werden? Musst du eine weitere Bande gründen? Reichen drei Kriegsherren denn nicht?« Raoden hielt inne und sah bekümmert zu dem großen Dula empor. »Galadon, meinst du wirklich, dass es das ist, was ich hier mache?« »Ich weiß es nicht, Sule.« »Ich will keine Macht, Galadon«, sagte Raoden entschieden. »Ich mache mir Sorgen um das Leben, nicht nur das Überleben, Galadon, das Leben. Diese Menschen sind tot, weil sie aufgegeben haben, nicht weil ihre Herzen nicht mehr schlagen. Ich werde das ändern.« »Sule, das ist unmöglich.« »Genauso unmöglich wie Karata Zutritt zu Iadons Palast zu verschaffen«, sagte Raoden und wickelte das Seil an seinem Arm zu einer Rolle auf. »Wir unterhalten uns bei meiner Rückkehr weiter.« »Was ist das?« wollte Karata misstrauisch wissen. »Es ist der Stadtbrunnen«, erklärte Raoden und lugte über den steinernen Rand. Der Brunnen ging tief, aber Raoden konnte in der Dunkelheit unten Wasser fließen hören. »Ihr wollt, dass wir hinausschwimmen?« »Nein.« Raoden band Mareches Seil an eine rostige Eisenstange, die aus der Seitenwand des Brunnens ragte. »Wir lassen uns einfach von der Strömung mitnehmen, mehr treiben lassen als schwimmen.«
»Das ist Wahnsinn! Der Fluss verläuft unterirdisch. Wir werden ertrinken.«
»Wir können nicht ertrinken«, sagte Raoden. »Wie mein Freund Galadon immer sagt, wir sind bereits tot. Kolo?« Karata sah alles andere als überzeugt aus. »Der Aredel verläuft direkt unter Elantris und fließt dann nach Kae weiter«, erläuterte Raoden. »Er fließt um die Stadt und am Palast vorbei. Wir müssen uns nur von der Strömung mitziehen lassen. Ich habe schon ausprobiert, die Luft anzuhalten. Eine halbe Stunde lang und meine Lungen haben noch nicht einmal wehgetan. Unser Blut fließt nicht mehr. Wir brauchen Luft also nur, um reden zu können.«
»Das hier könnte uns beiden den Garaus machen«, warnte Carata.
Raudin zuckte mit den Schultern. »In ein paar Monaten rafft uns der Hunger sowieso dahin.« Carata lächelte leicht.
»Na gut, Lebensgeist, ihr zuerst.«
»Mit Vergnügen«, sagte Raudin, dessen Vergnügen sich in Wirklichkeit in Grenzen hielt. Doch letzten Endes war es seine Idee gewesen. Mit einem wehmütigen Kopfschütteln schwang Raudin sich über den Brunnenrand und begann, sich abzuseilen. Das Seil reichte nicht bis zum Wasser hinab, also holte er tief Luft, auch wenn es unnütz war, und ließ los. Er klatschte in den entsetzlich kalten Fluss. Die Strömung drohte ihn mit sich zu reißen, aber er hielt sich rasch an einem Felsen fest und wartete auf Carata. Kurz darauf erklang ihre Stimme in der Dunkelheit über ihm.
»Lebensgeist?«
»Ich bin hier. Ihr seid etwa 3 Meter über dem Fluss. Den Rest werdet ihr euch hinabfallen lassen müssen.«
»Und dann?«
»Dann geht der Fluss unterirdisch weiter. Ich kann schon den Sog spüren. Wir können bloß hoffen, dass er die ganze Strecke über breit genug ist. Ansonsten enden wir als ewige unterirdische Stöpsel.«
»Das hättet ihr auch erwähnen können, bevor ich hier herunterkomme«, sagte Carata nervös.
Doch schon bald erklang ein Klatschen, gefolgt von einem Aufstöhnen, das in ein Gurgeln überging, als etwas Großes an Raudin vorbei von der Strömung mitgerissen wurde. Raudin murmelte ein Stoßgebet an den gütigen Domi, ließ dann den Felsen los und wurde einen Augenblick später von dem Fluss unter die dunkle Oberfläche gezogen. Raudin musste doch noch schwimmen. Es war unabdinglich, sich in der Mitte des Flusses zu halten, wenn man nicht gegen die Felswände des Tunnels geschleudert werden wollte. Er tat auf dem Weg durch die Dunkelheit sein Möglichstes und streckte seine Arme aus, um seine Position in der Mitte des Gewässers zu halten. Glücklicherweise waren die Felsen im Laufe der Zeit so glatt gewaschen worden, dass sie keine Schnitte, sondern höchstens blaue Flecken verursachten. Eine Ewigkeit verstrich in der stillen Unterwelt. Es war, als schwebe er durch die Dunkelheit selbst, ohne sprechen zu können, völlig allein. Vielleicht sah so der Tod aus, seine Seele, die in einer unendlichen, lichtlosen Leere trieb. Die Strömung änderte die Richtung und zog ihn nach oben. Er bewegte die Arme, um sich gegen die steinerne Decke abzustützen, traf jedoch auf keinen Widerstand. Kurz darauf tauchte sein Kopf aus dem Wasser auf und sein nasses Gesicht fühlte sich im Wind kalt an. Er blinzelte unsicher und nahm allmählich die Umgebung wahr, obgleich die Sterne und ein paar spärliche Straßenlampen nur trübes Licht boten. Es reichte jedoch, um seinen Orientierungssinn wiederzuerlangen und vielleicht auch seinen gesunden Menschenverstand. Raudin ließ sich träge im Wasser treiben. Hier an der Oberfläche verbreiterte sich der Fluss und die Strömung verlor rasch an Geschwindigkeit. Als er spürte, wie im Wasser eine Gestalt auf ihn zukam, versuchte er zu sprechen, doch seine Lungen waren voll. Das Einzige, was er zustande brachte, war ein lauter, unkontrollierbarer Hustenanfall. Eine Hand legte sich ihm auf den Mund, so dass das Husten in ein Gurgeln überging.
»Ruhig, Narr!«
zischte Carata. Raudin nickte und gab sich Mühe, den Hustenreiz unter Kontrolle zu bringen. Vielleicht hätte er sich weniger auf die theologische Metaphorik der Reise konzentrieren und dafür lieber den Mund geschlossen halten sollen. Carata ließ seinen Mund los, hielt sich aber weiter an seinen Schultern fest, so dass sie zusammenblieben, während sie an der Stadt Kae vorbeiglitten. Die Geschäfte waren über Nacht geschlossen, aber gelegentlich patrouillierte eine Wache durch die Straßen. Die beiden trieben schweigend weiter, bis sie den Nordrand der Stadt erreicht hatten, wo sich Iadons burgartiger Palast in die Nacht erhob. Dann schwammen sie, immer noch ohne etwas zu sagen, in der Nähe des Palastes ans Ufer.